Das tut mir ja richtig leid, dass jetzt die Predigt kommt. Sind wir so schön angekommen im Land der Ruhe. Dankeschön für eure schöne Musik, euer Hineinnehmen und vor Jesus stellen. Andra, den Text hätte ich gerne. Kannst du mir den zukommen lassen? Dein Gebet oder Text, was du da hattest, fand ich sehr schön. Ich lese uns zur Predigt vor aus der Apostelgeschichte, denn wir hatten an diesem Wochenende verschiedene Texte der Apostelgeschichte, im Gemeindeunterricht schon eine kurze Einführung dazu gehabt. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 9, Bekehrung des Saulus. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin, voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre oder des neuen Weges zu suchen und sie gegebenenfalls, Männer wie Frauen, festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus stand von der Erde auf. Er öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und er trank nichts. Also um die Bekehrung von Saulus geht es heute, oder wie er griechisch heißt, Paulus. Es ist der gleiche Name in Griechisch oder in Hebräisch. Paulus ist uns so bekannt, da habe ich gedacht, ich muss mal einen ungewöhnlichen Vergleich herstellen. Das ist Paulus. Made in Germany steht unten drauf. Potbaletta. Made in Germany, das ist Qualitätsarbeit. Auch Paulus war Qualitätsarbeit. Made in Israel. Sein Lehrer war Gamaliel, das war der bekannte Rabbi, Theologe der damaligen Zeit. Also er hat bei dem Lehrer im damaligen Judentum studiert und ist Pharisäer geworden. Paulus war ein Schwergewicht. Da hat er was zu sagen. Der hat Karriere gemacht. Okay, so im frommen Kreisen spricht man natürlich gern von Karriere. Sind ja alle Diener, aber trotzdem, der ist aufgestiegen im Ansehen. Paulus ist halt jemand, der guckt genau hin. Der will es genau wissen. Der mag keine halben Sachen. Der ist konsequent. Wenn der was hört, dann setzt er es um. Wenn der das Gesetz noch mehr begreift, dann will er es auch noch mehr befolgen. Das ist Paulus. Stringent, strategisch, völlig klar, gut geordnet, so wie dieser Blumentopf hier wirklich gleichmäßig ist. Gut geordnet. Paulus, ein Vorzeigejude, dies ein Vorzeigeblumentopf. Wirklich. Ihr könnt es nicht alle sehen, aber wirklich edel. Das könnt ihr auch nicht sehen, der hat ein Muster. Die ersten Reihen vielleicht, so als wär das ein grüner Verband drumherum. Ganz gleichmäßig und wirklich ohne jeden Fehler. Ich könnte ihn ja mal durch die Reihen geben lassen. Ihr würdet nicht einen Fehler finden. Nicht eine Ecke ist kaputt. Kein Sprung. Wie bei Paulus. Paulus ist wirklich super anzusehen, ist belastbar, ist ein Schwergewicht, hat überhaupt keinen Fehler. Du kannst ganz genau hinsehen, der Mann ist authentisch. Der lebt absolut das, was er glaubt, wovon er überzeugt ist. Möchte jemand den Pott nachher haben? Also Gott will Paulus haben und darum muss er ihn fallen lassen. Gott will Paulus haben und darum muss er ihn fallen lassen. Paulus lebt so überzeugt, stur, so klar in seiner Überzeugung und Gott will ihn haben. Aber jemand, der auch noch fromm, so überzeugt ist, dass er andere angreift, andere verurteilt, der ist nicht mehr lernfähig, der ist nicht mehr hörfähig. Der denkt ja, er kann schon alles und er weiß schon alles. Paulus hätte er nicht abgekriegt von seinem Weg, im Grunde ohne Gott, gegen das, was Gott jetzt will, hätte ihn nicht fallen gelassen. Es musste etwas schwerwiegend bei Paulus im Leben zerbrechen. Das macht Gott nicht immer so. Aber das kann manchmal sein, dass im Leben etwas zerbrechen muss, bevor man wieder hört, bevor das Herz wieder überhaupt erreichbar ist, bevor man wieder von irgendwelchen ausgetretenen Pfaden bereit ist, sich zu hinterfragen und vielleicht neue Wege zu gehen. Mancher muss er stolpern, um zu sehen, dass die Richtung gar nicht stimmte, in die er gelebt hat. Wir kennen Paulus als den großen Apostel, den großen Lehrer der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes. Aber seine Bekehrung war eine absolut schmerzvolle Sache. Der ist nicht eine Stunde später vor die Leute getreten und hat gesagt, ich habe Jesus gefunden, mir ist die Schuld vergeben. Sondern das, wofür er gelebt hat, wofür er sogar Menschen vors Gefängnis gebracht hat und Todesurteile mitbewirkt hat, war falsch. Der ist auf den Boden geknallt. Das, was sein Leben so ausgemacht hat, hat er gemerkt, das ist kaputt. Das ist nicht das, was Gott gefällt. Damals waren Christentum, Judentum noch nicht so getrennt wie heute. Die ersten Christen waren Juden, natürlich. Sie sind aus dem Judentum herausgekommen. Sie haben den Messias des Judentums erkannt, Jesus Christus. Völlig klar, da gab es noch nicht die Christen und die Juden. Und aus Paulus' Wahrnehmung waren die Christen, das waren Leute, die haben sich nach dem Messias genannt und meinten, dieser Jesus von Nazareth sei der Erlöser. Ja, dieser, der Leute geheilt hat und so gut reden konnte, der sei auferstanden. Der sei gar nicht im Tod geblieben. Ja, der sei mitten unter ihnen, wenn sie sich zusammen verbinden und auf ihn hören. Also so ein Unfug. Für Paulus war das eine böse Irrlehre innerhalb des Judentums. Die musste er bekämpfen, um Gottes Willen. Die laufen an der Ewigkeit vorbei, die laufen an Gott vorbei. Die beleidigen den heiligen Gott, indem sie sagen, dieser da am Kreuz, das sei sein Sohn gewesen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da muss man wütend gegen angehen. Echt, Leute, die fromm sind und selbstgerecht und wütend, die können echt harte Leute sein, sage ich euch. So einer war Paulus. Ich weiß, wo es lang geht und der und die nicht. Die muss ich verfolgen. Paulus war schon dabei, als Stephanus, der erste Märtyrer der Christen, gesteinigt wurde. So lange Steine auf ihn geworfen, bis er starb. Und Paulus war dabei. So muss man mit diesen Leuten umgehen. Nicht, weil man unbarmherzig ist. Nee, aber um Gottes Willen. Das Volk braucht Schutz. Wir müssen auf Gott aufpassen und auf seine Ehre. Und wer seine Ehre verletzt, der kriegt es mit uns zu tun. Jetzt war Paulus auf dem Weg nach Damaskus, im Norden von Israel. Er hatte Vollmachten des hohen Priesters dabei. Auch da sollte er Männer und Frauen verhaften, die diesem Jesus anhängen, dem neuen Weg, wie sie das so nannten, der neuen Lehre, als wäre der alte schlecht, ja? Die neuen Baptisten oder die neuen Christen, stell dir sowas mal vor, kann ja nur verkehrt sein. Also, er war auf dem Weg, wieder Leute zu verhaften, ins Gefängnis zu bringen. Und wenn sie getötet worden wären, es wäre alles in Ordnung gewesen. Und so kommt er nach Damaskus. Männer und Frauen heißt es da ausdrücklich. Warum? Weil die Frauen was zu sagen hatten bei den Christen. Bei den Juden hätte es auch nur den Mann nehmen können. Aber die Frauen waren Menschen plötzlich, die in den Gottesdiensten mitreden konnten, die prophetisch reden konnten. Männer und Frauen, wird ausdrücklich gesagt, auch die Frauen, lasst die da nicht sitzen. Die müssen mit verhaftet werden und vors Gericht nach Jerusalem. Und da fällt der Paulus vor Damaskus auf den Boden. Und sein ganzes Leben zerbricht, worauf er alles gesetzt hat. Der starke Vorzeigejude, dieser Karrieretyp, liegt jetzt da und hat null Perspektive mehr, blind. Der andere geführt hat, muss plötzlich geführt werden. Der dachte, er weiß, wo es lang geht, weiß nicht mal den Weg mehr in die Stadt jetzt. Der Held wird zu einem, der geführt werden muss, der bittet, sucht mir ein Zimmer, wo ich mich zurückziehen kann, wo er nicht essen kann, nicht trinken kann, 3 Tage lang, wo er einfach wartet und weiß gar nicht vielleicht worauf, aber diese Stimme hat ihm gesagt, geh in die Stadt und du wirst hören, was du tun sollst. Sitzt er da, blind, ohne Perspektive, verzweifelt und betet und hat die Stimme von Jesus gehört. Das verändert sein Beten. Sogar sein Alleinsein wird dadurch verändert. Wer bist du? Sagt er, als dieses Licht plötzlich erscheint. Eine schmerzhafte Erleuchtung war das für ihn. Ich bin Jesus, den du verfolgst, aber geh in die Stadt, da wirst du hören, was du tun sollst. Die Leute verstehen das nicht. Es ist eine einsame Entscheidung. Das kann vorkommen. Man hat die Stimme Jesu gehört. Das verändert einen und man zieht eine Konsequenz, auch wenn die Leute um einen her einen nicht verstehen. Was macht denn der jetzt? Der kann nicht mehr gucken. Der will da sitzen und beten und warten. Was ist mit dem passiert? Hättest du den Mumm? Hättest du den Mumm? Wenn Jesus dich anspricht, wenn er was von dir will, hättest du den Mut, hättest du die Bereitschaft zu sagen, auch wenn die neben mir und wenn es meine Frau und Kinder und Eltern sind oder Oma und Opa und meine Mitschüler, ich habe die Stimme Jesu gehört und darum treffe ich jetzt eine Entscheidung. Für ihn war die Entscheidung zuerst einmal zu fragen, wer bin ich eigentlich und wer bist du? Und zu beten. Gott wollte Paulus. Und dazu musste er ihn in einen schmerzhaften Zerbruch führen. Das Selbstbild hat Schaden genommen, sein Stolz. Ich will nicht sagen, dass Gott das immer macht, aber ich glaube, dass auch hier im Raum Menschen sitzen, die musste Gott mal fallen lassen, damit er ihr Herz erreichen konnte. Und ich glaube sogar, dass Menschen mit Brüchen manchmal sehr wertvoll sein können, wie Paulus. Weil sie das erlebt haben, dass sie irren können, dass sie stolz sein können, dass sie Sünder sind. Und weil sie so zutiefst wissen, sie brauchen die Gnade Gottes. Scherben sind ein Symbol für Brüche im Leben. Wenn Großes kaputt geht, wir könnten jetzt, ich zähle jetzt ein bisschen was auf, aber das könnten wir auch ganz schnell unter uns sammeln. Das kann ein Unfall sein. Übrigens, jemand, der hier sitzt, könnt ihr mal raten, wer das war, ne? Hatte letzte Woche einen Autounfall. Der stand hinten am Stau, da kam ein Auto von hinten angesaust und hat unseren lieben Bruder hier aus der Gemeinde, das war übrigens der Meinolf, könnt nachher hingehen und ihm sagen, Gott sei Dank für dich, den Meinolf mit Auto auf den Vordermann geschoben. So eine Wucht. Andere Autos schwer verletzt, es gab Verletzte, es musste ein Hubschrauber landen, ganze Autobahn war gesperrt und Meinolf konnte aus dem Auto ansteigen und konnte beten und sagen, Gott sei Dank, mir ist nichts passiert. Wie anders wäre das gewesen, jetzt schuldig, wenn ich jetzt Meinolf als Beispiel genommen habe, aber wie schnell kann das gehen, dass jemand wegfährt und kommt im Rollstuhl wieder und das verändert das Leben oder verliert sein Augenlicht. Oder irgendein Sportler kann nicht mehr Fußball spielen, weil er ein kaputtes Knie hat. Oder ein Tischtennisspieler, der hat plötzlich einen Tennisarm und kann nicht mehr Tischtennis spielen. Das sind ja noch harmlose Beispiele, aber ich sage gerade so ein paar Sportler unter uns hier. Ein Unfall oder Eheprobleme, die können an die Kraft gehen. Eine Scheidung erleben, für Kinder, für Eltern, furchtbar. Das Leben ist zerbrechlich. Manches kommt auf jeden zu, alt werden. Ich glaube, dass alt werden auch sowas sein kann, dass man nämlich sein Leben wieder neu zusammensetzen muss. Vielleicht, wenn der Partner gestorben ist. Vielleicht, wenn die Kräfte nachlassen. Vielleicht, weil man nicht mehr richtig Auto fahren kann oder nur noch, wenn es hell ist. Und man merkt, ich habe jetzt andere Puzzleteile. Da ist was kaputt gegangen. Ich habe jetzt andere Puzzleteile, um mein Leben zusammenzusetzen und weiterzuleben. Übrigens, auch die Pubertät kann so eine Krise sein. Alle Anwesenden natürlich sind nicht gemeint jetzt. Aber auch die Pubertät kann sowas sein. Dass Dinge im Leben kaputt gehen und man sein Leben zusammensetzen muss. Es soll, wie gesagt, Anwesende ausgeschlossen. Es soll Jugendliche geben, für die ist ihre Lebensphase eine echte Krise. Weil sie merken, das Leben ist gar nicht so einfach. Und ich habe eine wahnsinnige Verantwortung. Finde ich Schule auch so wichtig wie Mama? Finde ich Gemeinde auch so wichtig wie Papa? Will ich so beten wie Oma? Was ist eigentlich ein guter Freund? Wofür will ich mein Geld ausgeben? Was will ich beruflich machen? Was sind meine Werte im Leben? Ich kann mir denken, dass für manch einen Jugendlichen und die Pubertät eine schmerzhafte Zeit ist, wo man merkt, manches, was früher so heil erschien. Wenn ich eine Frage hatte, brauchte ich nur sagen, Papa, warum fliegt der Hubschrauber? Und der sagte mir was und dann war das richtig. Oder irgendwas. Es gab Mama und Papa und Oma und Opa, die haben mir die Antworten gegeben und das Leben war rund und glatt und alles war in Ordnung. Und dann merkt man irgendwann, nee, das Leben ist viel komplizierter und ich muss eigene Entscheidungen treffen und ich muss jetzt wissen, was will ich für mein Leben? Das weiß man nicht von heute auf morgen. Das ist eine Phase auch der Verunsicherung für nicht anwesende Leute in der Pubertät. Also in solchen Krisen, wie Paulus sie erlebt hat, da bekommt nicht nur etwas einen Riss, sondern der ganze Person. Das ist nicht irgendwie ein Kapitel in der Biografie, sondern da bekommt die ganze Person einen Riss. Das geht durch. Und dann fehlt die Orientierung. Man weiß erst gar nicht, wie man weiterleben soll. Jetzt. Unter diesen neuen Umständen. Man ist wie blind. Das ist nicht lustig. Manchmal kann man im Nachhinein sehen, ja, da habe ich einen Bruch im Leben gehabt und es war gut. Gott hat mich dadurch beschenkt. Ich bin dadurch reicher geworden. Ich bin ein anderer geworden, nicht mehr der grüne Topf von vorher. Vielleicht jetzt ein roter, langer, schlanker oder dicker, brauner. Aber hey, ich habe einen Bruch erlebt und es war gut. Anders wäre ich nicht aufgewacht. Hätte ich mich nicht hinterfragt, hätte ich manches im Leben überhaupt nicht erfahren, was ich jetzt erfahre. Auch das gibt es also, dass ein Bruch heilen kann und was Gutes draus wird. Aber das braucht Zeit. Bei Paulus hat das 10 Jahre gedauert, bis er auf seine erste Missionsreise von Antiochia ausging. Also wenn ihr Menschen erlebt, die einen Bruch erleben, oder wenn du selber einen Bruch erlebst, das braucht Zeit. Da darfst du trauern und traurig sein und weinen und blind sein und keine Lust mehr zum Essen haben. Es braucht Zeit. Such dir einen Ort wie Paulus, wo du sagen kannst, hier bin ich und ich bete und ich warte. Herr, das kann das Ende nicht gewesen sein. Es muss noch was in meinem Leben geben. Beschenke mich, heile mich. Ich habe die Kraft nicht alleine, mich zusammenzusetzen. Das kann eine Zeit dauern, bis man wieder ganz ist. Aber was wir bei Paulus sehen können, Gott kann aus den Brüchen unseres Lebens Wunderbares machen. Großes schaffen. Auch wenn wir den Eindruck haben, ich bin auf den Boden gefallen. Wie geht es weiter bei Paulus? Ich lese kurz oder halt so lang, wie es ist. Apostelgeschichte 9, nochmal ein paar Verse. In Damaskus lebte ein Jünger, Jesu namens Hananias, dem erschien der Herr und sagte, Hananias, ja Herr, antwortete er, Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem und in deiner Gemeinde getan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh nur hin, gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Ein paar Gedanken dazu noch. Der erste Hinweis nochmal, die ganze Initiative ging von Gott aus. Der Fall des Paulus, dass er in die Stadt gehen soll und warten soll, bis er erfährt, wie es weitergeht. Dass Hananias zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt, er wieder sehend wird, er wird berufen, er bekommt den Heiligen Geist. Wir hatten im Gemeindeunterricht Olivia zu Gast. Bist du heute hier? Ah, da hinten, fein. Olivia war im Gemeindeunterricht zu Gast. Unter anderem hat sie erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und da hat sie auch erzählt, das waren nicht so ganz deine Worte, aber das Gott hat das gemacht. Gott hat mich berufen. Die Initiative ging allein von Gott aus. Der wollte mich, der hat mich angesprochen, der hat mich berührt, der hat mir Menschen gegeben, die vom Glauben erzählt haben, dass ich Interesse daran hatte. Das ist heute also noch so. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann hat Gott die Initiative ergriffen. Dann schickte Hananias dorthin, der wollte erst nicht, er hatte Angst vor diesem Mann, aber er geht hin, vielleicht mit wackeligen Knien. Und dann finde ich total stark, der geht also hin und was sagt er? Bruder Saul, das ist die Abkürzung für Saulus. Da ist jemand, der hat Christen verfolgt, da ist jemand, der ist gekommen, um auch so jemanden wie Hananias da in Damaskus zu verhaften, vors Gericht zu schleppen, mit Frau und Kindern womöglich. Und er kommt dahin und das Erste, was er sagt, ist Bruder Saul. Das finde ich stark. Das heißt, für mich heißt das, aber was heißt das? Was heißt das für euch? Ich vergib dir, wir gehören zusammen. Ich anerkenne deinen Glauben. Ich anerkenne deinen Glauben, dass du die gleiche Gnade wie ich hast, Bruder Saul. Wir haben hier im September eine Glaubenskonferenz, sage ich mal, in unserer Gemeinde mit Heiner Christian Rust. Pastor in Braunschweig, jetzt in Ruhestand gegangen. Donnerstag bis Sonntag. Abende und auch am Tag gibt es was am Samstag. Da geht es darum, was sind wir eigentlich für eine Gemeinde? Was wollen wir für eine Gemeinde sein? Und am zweiten Abend ist das Thema Gemeinde als heilende Gemeinschaft. Wo Menschen, sage ich mal jetzt, zueinander Bruder und Schwester sagen. Egal, was der andere für eine Vergangenheit hat. Egal, wo der andere herkommt. Egal, was der für Brüche in seinem Leben hat. Eine heilende Gemeinschaft, wo Menschen, die kommen, wie sie sind, das erleben können, dass jemand sagt, ich glaube dir, dein Glauben, du lebst von der gleichen Gnade. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Gemeinde als heilende Gemeinschaft. Gemeinde, das sind Menschen, ganz am Anfang, die Gott brauchen und die Menschen brauchen. Die nicht nur reden von der Liebe Gottes, sondern die Gottes Liebe ihnen schenken. So wie Paulus das von Hananias erlebt. Bruder Saul. Er legt eben die Hände auf, er betet. Paulus wird wieder sehend. Das Erste, was er jetzt will, zumindest das Erste, was uns berichtet ist, ich will getauft werden. Das schiebt er nicht auf. Ich habe Jesus erkannt. Ich habe seine Stimme gehört. Ich will getauft werden. Das ist ja so, als würde mir einer einen Eheantrag machen und ich sage, ich komme nächste Woche wieder. Ich rufe dich mal an in einem Vierteljahr. Pass mal auf, im Sommer, wenn die Sonne scheint, melde ich mich nochmal bei dir. Willst du meine Frau werden? Willst du Gottes Kind werden? Da sagt man doch nicht, hey, Moment, mal gucken. Muss ich jetzt antworten? Kann ich dich in der Woche anrufen? Erst habe ich noch dies und das vor. Paulus nicht. Ich sage ja, Paulus war so einer. Der hat was erkannt, der hat es gemacht. Keine halben Sachen. Nicht irgendwie so, aha, okay, Jesus lebt also doch. Nee. Radikal. Ich habe seine Stimme gehört. Er lebt. Ich will mit ihm leben. Ich will mich taufen lassen. Wo ist das Wasser? Das Erste, was er will. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich weiß nicht, ob das auch schon in Israel ein Sprichwort war. Aber oft stimmt das. Da gibt es so einen Moment, so einen Kairos. Im Griechischen gibt es ja zwei Worte für Zeit. Chronos, kannst du an der Uhr abgucken. Chronos geht immer weiter. Kairos ist ein Moment, wo man denkt, jetzt oder nie. Jetzt ist der Kairos, jetzt ist der Moment, wo du Ja oder Nein sagen kannst, wo du zuschlagen kannst, wo du ein Sonderangebot bei Lidl kriegst, weiß ich, für einen Pfund Äpfel oder sowas. Jetzt ist der Kairos, morgen nicht mehr. Paulus hat den Kairos ergriffen. Hat Gott dich angesprochen? Hat Jesus dich schon mal angesprochen? Glaubst du, dass er um dich wirbt? Glaubst du, dass Gott eine Initiative gestartet hat, dass du mit ihm lebst? Hat er dir Menschen geschenkt, die ihn bekennen? Bist du auf den Boden geknallt oder geht es dir einfach so gut und du freust dich an Jesus? Gibt es sowas bei dir? Vielleicht sogar heute? Hat Gott heute dich angesprochen? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das eine könnte sein, vielleicht ist jemand hier, der ist gefallen. Und ohne jeden Witz hatte das Gefühl, ich bin der, der auf dem Boden liegt. Mir geht's gerade dreckig. Ich bin kaputt. Dann wünsche ich dir, dass du Menschen hast, die dir aufhelfen. Dann wünsche ich dir, dass du den Mut hast, zu beten. Und wartest, bis Jesus kommt und dir sagt, wie es weitergeht. Vielleicht ist auch jemand hier, der hat Brüche erlebt, der muss überhaupt nicht überlegen. Und die heilen nicht. Sie sind noch so gebrochen. Da ist immer noch der Riss, das Kaputte. Dann wünsche ich dir, dass du herausbekommst, was ist dran, Geduld zu haben und zu sagen, ich brauche noch Zeit. Ich will noch beten. Oder dass du vielleicht die einen Hananias suchst und sagst, da ist etwas und ich möchte, dass das heilt. Das soll alles Recht verlieren, mein Leben irgendwie dunkel zu machen. Das will ich nicht mehr. Ich möchte fröhlich leben. Da heilt aber etwas nicht. Dann such dir jemanden, mit dem du reden kannst, der für dich betet. Hier in dem Gebetsraum nachher ist Ulrike Arendt, aber es gibt sicherlich auch andere. Aber Ulrike, warum nicht heute? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Hast du einen Bruch? Dann geh zu Ulrike und sag, bete mal für mich. Und du, wenn du nur sagst, da will etwas nicht heilen, was mich sehr traurig macht. Vielleicht willst du es gar nicht aussprechen. Lass für dich beten. Oder du bist Hananias und Gott will dich senden. Und dann guck doch mal, hör doch mal, ob Gott dir sagt, geh mal zu der Schwester, geh mal zu dem Bruder, geh mal zu dem Nachbar. Der braucht dich. Oder du bist jemand, der im Grunde alles begriffen hat, der Damaskus schon hinter sich hat, der die Beziehung zu Jesus aber nie richtig geklärt hat. Dann kläre sie. Auch das kannst du bei Ulrike machen. Gehst hin und sagst, eigentlich glaube ich schon lange, ich habe noch nie gesagt, Jesus soll mein Herr sein. Das will ich jetzt mal sagen. Bete mal für mich. Kannst du machen. Auch Taufmeldungen nimmt Ulrike in Empfang, auch ich. Lasst euch taufen. Das ist wirklich, Mensch, wenn jemand vor dir ans Kreuz geht, ja, und deine Hand anzuhalten, warum sagst du nicht ja? Und schiebst das auf. Ich wünsche uns das, dass wir solche Momente begreifen und erkennen, die einfach reif sind, um neu anzufangen, um Hilfe zu suchen, um uns senden lassen zu jemandem anderen oder um unsere Beziehung mit Jesus in Ordnung zu bringen. Amen.